Heute Morgen habe ich einen Text aus dem Johannesevangelium auf der Seite 186 im Neuen Testament. Ich habe es überschrieben mit Nur Jesus verkehrt Traurigkeit in ewige Freude. Das kann nur Jesus. Ich lese Johannes 16, Vers 16 bis 23 am Anfang. Hier redet Jesus. Über ein kleines, so werdet ihr mich nicht sehen. Und aber über ein kleines, so werdet ihr mich sehen, denn ich gehe zum Vater. Da sprachen etliche unter seinen Jüngern untereinander, was ist das, was er sage zu uns? Über ein kleines, so werdet ihr mich nicht sehen, und aber über ein kleines, so werdet ihr mich sehen, und dass ich zum Vater gehe. Da sprachen sie, was ist das, was er sagt, über ein kleines? Wir wissen nicht, was er redet. Da merkete Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen, davon fraget ihr untereinander, dass ich gesagt habe, über ein kleines, so werdet ihr mich nicht sehen, und aber über ein kleines, so werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und heulen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr aber werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verkehret werden. Ein Weib, wenn sie gebiert, so hat sie Traurigkeit, denn ihre Stunde ist kommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denket sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass der Mensch zur Welt geboren ist. Und ihr habt auch nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und an demselbigen Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wir befinden uns in den letzten Kapiteln des Johannesevangeliums, bevor Jesus gefangen genommen wurde und später gekreuzigt wurde. Und Jesus will seinen Jüngern noch einige wichtige Dinge sagen, die sie unbedingt wissen müssen, bevor er geht. Circa 3,5 Jahre waren die Jünger mit Jesus unterwegs. Wir müssen uns das vorstellen, was sie erlebt haben, war atemberaubend. Wir wissen ja, er predigte gewaltig und nicht wie die Schriftgelehrten. Er tat Wunder am laufenden Band, einer nach dem anderen. Er wurde gehasst und geliebt. Die Jünger hatten verstanden, Jesus ist der Christus, der Messias, der verheißene Erlöser aus dem Alten Testament, der Gesalbte. Und natürlich haben die Jünger erwartet, dass das Wirken Jesu mit ihnen immer so weitergeht. Natürlich hatten sie große Hoffnung, dass Jesus sein sichtbares Reich auf dieser Erde mit ihnen zusammen natürlich aufrichten wird, wie es bereits im Alten Testament verheißen wurde. Aber mit dieser Wunschvorstellung lebten sie in einem gewaltigen Irrtum. Denn das sichtbare Friedensreich, das tausendjährige Reich, kommt erst noch. Stattdessen hat auf die Jünger eine absolute Katastrophe gewartet. Und so redete Jesus im Johannesevangelium zum ersten Mal in Johannes 13, Vers 33 davon, dass er die Jünger wieder verlassen wird. Johannes 13, 33 lesen wir, liebe Kindlein, ich bin noch eine kleine Weile bei euch. Ihr werdet mich suchen, und wie ich zu den Juden sagte, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Zum ersten Mal nennt Jesus, als er von seinem Abschied spricht, seine Jünger liebevoll, liebe Kindlein. Er liebte seine Jünger, seine Kinder. so wie er uns liebt, die wir sein Eigentum sind, die wir zu ihm gehören. Und Jesus sagt, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Und dann redete er davon, wie man ihn gefangen nehmen und kreuzigen wird. Und dahin können seine Jünger ihm nicht mehr folgen. Ein Kapitel später, wir waren Johannes 13, in Johannes 14, Vers 18, macht Jesus seinen Jüngern klar, dass er sie nicht als Weisen zurücklassen wird, sondern Jesus wird einen Tröster senden, den Geist der Wahrheit, den diese Welt nicht empfangen kann. Nur bekehrte Christen haben den Geist Gottes. Wer Jesus nicht kennt, hat keine Ahnung vom Geist Gottes. Und er versteht deshalb auch nicht vom ungeheuren Wert unserer Jesus-Beziehung. Wenn du das gemacht hast, kommst du nicht mehr davon weg. In Johannes 14, 16 sagt Jesus seinen Jüngern, und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich. Warum redet Jesus von einem anderen Tröster? Bisher war Jesus der leibhaftige Tröster. Er war bei den Jüngern, als er noch da war. Aber jetzt kommt ein anderer Tröster, und das ist der Heilige Geist, der von dem gleichen dreieinigen Gott kommt. Johannes 16, 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten, denn er wird nicht von ihm selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Mit dem Geist der Wahrheit werden die Jünger viel mehr verstehen als bisher. Denn der Geist der Wahrheit, so sagt die Bibel, wird sie in aller Wahrheit führen und leiten. Deshalb brauchen wir letztendlich nur den Heiligen Geist und das Wort Gottes, um die Wahrheit zu erkennen, um die Wahrheit der Bibel zu verstehen. Und der Geist Gottes wird nicht von ihm selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Denn der Geist Gottes wird nichts Eigenes dazu erfinden, sondern der Geist Gottes wird nur das sagen, was Jesus ihm gesagt hat. Dem Heiligen Geist geht es immer nur um Jesus, den er verherrlichen will und verklären will. Der Heilige Geist ist wie ein Konzertmeister. Er bleibt vollkommen im Hintergrund. Er sagt nicht, hallo, hier bin ich. Er macht keine Musik. Er organisiert alles. Und er verweist immer auf den Hauptakteur, auf Jesus. Ein Mensch, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, redet deshalb nie vom Heiligen Geist. Er redet immer nur von Jesus und von dem, was Jesus uns sagen will. Alles dreht sich um Jesus, und das ist auch das Anliegen des Heiligen Geistes, wenn Jesus nicht mehr bei den Jüngern ist. Es ist der Tröster, der ihn vertritt. Bisher konnte er direkt zu ihnen reden, jetzt redet Jesus durch seinen Geist zu uns. Und jetzt redet Jesus in unserem Text schon wieder davon, dass er sie bald verlassen wird. Und das führt uns zum ersten Punkt. Traurigkeit gehört zu unserem irdischen Leben. Jesus sagte zu den Jüngern in Johannes 16, 16, über ein kleines, so werdet ihr mich nicht sehen. Und aber über ein kleines, so werdet ihr mich sehen, denn ich gehe zum Vater. Wir können davon ausgehen, dass Jesus hier davon geredet hat, dass er bald sterben wird. Und dann werden ihn die Jünger 3 Tage nicht sehen. Aber nach 3 Tagen wird er auferstehen. Und nach der Auferstehung werden sie ihn wieder sehen können, bevor er zu seinem Vater in den Himmel geht. Natürlich haben die Jünger überhaupt nichts verstanden, was Jesus hier gesagt hat. Aber dass er sie bald verlassen wird, das war ihnen inzwischen sicher klar. Zu oft hatte Jesus darüber gesprochen. Erst 10 Verse vorher hatte Jesus davon gesprochen, dass er zu seinem Vater im Himmel geht, der ihn gesandt hat. Und dort lesen wir, wie Jesus zu ihnen gesagt hat, Johannes 16, Vers 6, sondern dieweil ich solches zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauerns worden. Für die Jünger war natürlich eine Welt zusammengebrochen. Sie waren sehr, sehr traurig, dass Jesus sie wieder verlassen wollte. Aber warum sagte Jesus, dass sie ihn bald nicht mehr sehen werden und dann werden sie ihn wieder sehen? Das hat sie doch sehr irritiert. Darüber haben sich die Jünger Gedanken gemacht. Man sieht es in ihrer Unterhaltung. Johannes 16, 17, da sprachen etliche unter seinen Jüngern untereinander, was ist das, was er sage zu uns? Über ein kleines, so werdet ihr mich nicht sehen, und aber über ein kleines, also eine kurze Zeit, so werdet ihr mich sehen und dass ich zum Vater gehe. Da sprachen sie, was ist das, was er sagt über ein kleines? Wir wissen nicht, was er redet. Und Jesus sieht die fragenden Augen seiner Jünger, voller Traurigkeit sicher. Er greift ihre Fragen auf. Johannes 16, 19, da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen, davon fraget ihr untereinander, dass ich gesagt habe, über ein kleines, so werdet ihr mich nicht sehen, und aber über ein kleines, so werdet ihr mich sehen. Jesus wiederholte noch einmal die vielen Fragen seiner Jünger. Und bevor wir uns den nächsten Vers anschauen, uns mit der Antwort und Perspektive Jesu beschäftigen, wollen wir innehalten und die Traurigkeit der Jünger anschauen. Jesus wiederholte, was er vorher selber gesagt hatte. Über ein kleines, so werdet ihr mich nicht sehen. Es ist nur noch kurze Zeit, dann ist die Traurigkeit da. Das war der schwarze Tag für die Jünger, der ihnen bevorstand. Denn das war einfach nur furchtbar, als sie erleben mussten, wie Jesus gefangen genommen wurde. Sie mussten mit ansehen, wie ihr Herr unschuldig gefoltert wurde. Man hat ihn ins Gesicht geschlagen. Und dann haben sie ihren Herrn und Meister ans Kreuz geschlagen. Er, der doch eigentlich kam, sie zu befreien und zu erlösen. Und dann hing er am Kreuz, ohnmächtig und schwach. Da war für die Jünger eine Welt voller Hoffnung und Zuversicht zusammengebrochen. An diesem pechschwarzen Tag der Kreuzigung Jesu, da hatten sie keinen Mut mehr. Da verstanden sie ihr ganzes Leben und auch Jesus nicht mehr. Wie konnte Gott und Jesus, der doch Gott selber war, so etwas zulassen? Das war doch die größte Niederlage, die man sich vorstellen konnte. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir uns mit dieser Situation der Jünger beschäftigen. Denn auch im Leben von uns Christen gibt es furchtbare Not und Anfechtung, die kein Mensch verstehen kann. Da sagen wir, jetzt folge ich schon so lange Jesus nach. Jetzt bin ich schon so lange mit dem Herrn unterwegs. Jetzt habe ich schon so viele Wunder erlebt. So wie die Jünger zur Zeit Jesu. Jetzt habe ich schon so lange gebetet. Schon so lange dem Herrn immer das gleiche Anliegen gebracht. Und jetzt sieht es so aus, als ob Jesus mein Gebet doch nicht erhört hat. Jetzt sieht es so aus, als ob Jesus mein Wohlergehen völlig egal ist. Jetzt hat mir Jesus diesen Wunsch versagt. Jesus weiß doch, wie mich diese Situation völlig zerstört. Wie viel Enttäuschung gibt es auch im Leben von uns Christen? Wie viel Not gibt es bei dir und mir? Und es ist gut und ehrlich, wenn wir uns das gegenseitig erzählen und nicht so tun, als würde bei uns alles glatt laufen. Wer nie von Anfechtung und Not in seinem Leben spricht, ist ganz sicher ein Heuchler. Das gibt es nicht in unserer von der Sünde verführten und zerstörten Welt. Wir wissen doch, dass der Gott dieser Welt der Satan selber ist, 2. Korinther 4, Vers 4, der die Menschen mit irdischen, verlogenen Versprechungen zur Sünde, zum Bösen, zum Egoismus verführt. Satan verblendet die Leute und die ganze Welt liegt nach 1. Johannes 5, 19 im Argen oder im Bösen, in der Finsternis. Deshalb sagt doch Paulus in Epheser 6, 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Gewaltige Fürsten und Herren der Finsternis greifen uns an und werfen uns zu Boden. Das kann bei uns alles Mögliche sein. Krankheit, Hass, Streit in der Familie, zerstörte Ehen, jemand, der dich anschreit und attackiert, Geldnot, Verleumdung, Trennung, Scheidung. Das alles sind Anfechtungen, Angriffe Satans. Und da ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass wir nicht mit den Personen kämpfen, die uns das Leben schwer machen. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Wir kämpfen nicht Personen, die einen Körper haben, sondern wir kämpfen gegen das Reich Satans und seine unsichtbaren Mächte, die in der Finsternis herrschen. Und gegen diesen geistlichen Kampf können wir nur mit Jesus und seinem Wort und seiner Hilfe und seiner Kraft bestehen. Anders geht das nicht. Nur Jesus ist in der Lage, unsere Angst und Not, unsere Verzweiflung zu überwinden. Da hilft es nicht, wenn wir unsere Not und das Schwere in unserem Leben bagatellisieren und kleinreden. Es bringt nichts zu sagen, das wird schon wieder gut, das wird schon nicht so schlimm sein. Da gibt es sicher bald eine Lösung. So ein Gerede ist kein Trost. Wir können die Not in unserem Leben häufig nicht verharmlosen, weil sie so präsent ist, so brutal ist. Jesus tut das bei den Jüngern auch nicht. Er sagt über ein kleines, dann kommt ihr in ganz große Traurigkeit und Not. Das hat sich bis heute nicht geändert. Da haben Menschen Buße getan, sie haben Jesus als Herrn und Heil in dem Glauben angenommen, sie haben sich entschieden, mit Jesus zu leben, ihn zu lieben, ihm gehorsam zu sein. Und dann kommen schwere Jahre, Nöte, die kein Mensch verstehen kann. Vielleicht steckt der eine oder andere von uns gerade in so einer Not, die ihn belastet, wo er keinen Ausweg mehr sieht. Und du weißt nicht, wie dunkel es noch werden muss. Und du weißt auch nicht, wenn das Dunkel deiner Seele endlich wieder hell wird. Was machen die Menschen in dieser Welt in so einer Situation? Sie versuchen, sich abzulenken, mit anderen Dingen zu beschäftigen. Sie suchen Unterhaltung, kurze, vergängliche Freude. Sie versuchen, fröhliche Momente zu erhaschen. Sie betäuben sich mit Rauschmitteln. Aber das alles sind keine Lösungen, wenn du einen lieben Menschen verloren hast oder wenn eine schlimme Krankheit dein Leben zerstört. Du kannst keinen Menschen trösten, der am Grab eines lieben Menschen steht. Das geht nicht. Du kannst auch keinen Menschen trösten, der über seiner Sünde weint, die seine Familie zerstört hat. Das Herz der Jünger war voller Trauer und Verzweiflung. Und das gibt es auch im Leben von uns Christen, solange wir auf dieser kaputten Welt leben. Traurigkeit macht uns ohnmächtig und hilflos. Aber bei Jesus hat jede Traurigkeit, jede Not, jede Hilflosigkeit ein Ende. Und davon redet Jesus jetzt mit seinen Jüngern. Und davon möchte Jesus auch mit uns reden. Mein zweiter Punkt, Jesus verwandelt Traurigkeit in Freude. Damit ist nicht gemeint, dass nach jedem Winter ein Sommer kommt. Das stimmt vielleicht bei der Natur, aber das stimmt doch nicht bei den Traurigkeiten, wo wir keinen Ausweg mehr sehen. Wer so etwas sagt, hat keine Ahnung von wirklicher Traurigkeit. Wenn sich alles zum Happy End auflöst, dann wäre das billig. Oder lass den Kopf nicht hängen, es wird schon wieder besser. Jesus spricht ganz anders, wenn es darum geht, die Traurigkeit, die Not unseres Lebens zu bekämpfen. Jesus sagt in unserem Text, eure Traurigkeit soll in Freude verkehrt werden, umgewandelt werden. Eure Freude entsteht inmitten der Traurigkeit. Da, wo du glaubst, jetzt ist es aus. Jetzt hat mich der Herr verlassen. Jetzt kommt nichts mehr von ihm. Genau in dieser Situation wird Jesus eingreifen. Lesen wir den Vers, den Jesus den Jüngern zuruft. Johannes 16, 20. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und heulen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr aber werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verkehrt werden. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ich jetzt sage, ist sehr, sehr wichtig. Was ich jetzt sage, steht felsenfest, es ist unumstößlich. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es ist eine ewig gültige, göttliche Wahrheit, die keine Macht dieser Welt brechen kann. Ihr werdet weinen und heulen, aber die Welt wird sich freuen. So sieht es manchmal aus. So hat man manchmal auch den Eindruck. Die Jünger Jesus weinen und heulen, weil Jesus ans Kreuz genagelt wird. Die Jünger Jesus sind vollkommen verzweifelt, weil sie in falschen Hoffnungen auf eine bessere Zukunft auf dieser Erde gelebt haben. Die Jünger Jesu haben auf dieser Welt scheinbar alles verloren, weil sie Jesus nachgefolgt sind, vor Jesus gelebt haben. All das Gute, was Jesus und seine Jünger auf dieser Welt getan haben, scheint vergessen und wertlos zu sein. Es scheint sich nicht zu lohnen, für Jesus zu leben. Denn die Welt wird sich freuen. Das Böse dieser Welt freut sich. Das Böse scheint zu gewinnen. Wer nicht nach Gott fragt, scheint den richtigen Weg zu gehen. Der Satan scheint Jesus besiegt und vernichtet zu haben. Gut geht es dem, der reich, gesund, schön und erfolgreich ist. Aber wir alle wissen, das ist eine Lüge Satans. Denn diese Welt bietet dir nichts. Was bleibt? 1. Johannes 2, 16 bis 17. Denn alles, was in der Welt ist, nämlich des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und jetzt kommt es, und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Alles, was in der Welt ist, passt in die Kategorien körperliches Vergnügen, tolle, beeindruckende Fassade, Stolz und Hochmut. Und all diese Dinge vergehen und sterben. Damit ist alles, was diese Welt zu bieten hat, vollkommen sinnlos. Es zerrinnt unter den Fingern, wenn du alt wirst. Ja, es stimmt, die Welt wird sich freuen. Aber die Freude dieser Welt ist über Nacht völlig wertlos, weil sie vergänglich ist. Weltliche Freude ist immer eine Lüge Satans. Und dann sagt Jesus weiter in unserem Vers, ihr aber werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verkehret werden. Jesus hat nie versprochen, dass wir als Menschen, die Jesus lieben, auf dieser Erde keine Traurigkeit erleben würden. Auch wir leiden unter Krankheit und Tod, unter der eigenen Sünde. Auch wir sind in einem sündigen Leib. Auch wir haben den Satan, den Gott dieser Welt, der uns angreifen, an die Wand drücken will. Aber als Jesus den Jüngern die Zusage sagt, eure Traurigkeit soll in Freude verkehrt werden, da gibt es Hoffnung. Und das ist mehr als eine Hoffnung. Das ist nicht nur ein Hoffen im Sinne von, es wird schon kommen. Nein, das ist eine Gewissheit, von der Jesus hier redet. Davon sind wir zu 100% überzeugt. Unsere Traurigkeit wird inmitten der Traurigkeit zu einer großen Freude für uns werden. Psalm 126, 5-6. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Kein Mensch kann aus Tränen Freude machen. Das kann nur unser Herr Jesus Christus. Das tut nur Jesus, der der allmächtige Gott ist, der uns versprochen hat in Römer 8, Vers 28, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Das tut Jesus, der das Sichtbare und Unsichtbare auf dieser Welt erschaffen hat. Das tut Jesus, der mit seinem teuren Blut für unsere Schuld und Sünde bezahlt hat. Das tut Jesus, der den Schlüssel der Hölle und des Todes hat. Das tut Jesus, der der einzige wahrhaftige Gott und das ewige Leben ist. Ihr aber werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verkehret werden. Vergessen wir das nie, wenn wir voller Traurigkeit sind. Nicht wir hoffen, dass es besser wird. Nein, wir wissen, dass unsere irdische Traurigkeit ganz sicher zur Freude in unserem Leben wird. Das hat Jesus versprochen. Jesus wird unsere Traurigkeit, unser Leid umfunktionieren in eine Freude, die von Jesus kommt und die nie mehr vergehen wird. Und dann gebraucht Jesus das wunderbare Bild einer Geburt, um zu erklären, wie Jesus unsere Traurigkeit in Freude verwandelt. Johannes 16, 21. Ein Weib, wenn sie gebiert, so hat sie Traurigkeit, denn ihre Stunde ist kommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denket sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass der Mensch zur Welt geboren ist. Vor der Geburt hat die Frau große Angst vor dem, was kommt. Sie macht sich große Sorgen, wie das werden wird. Und egal, wie sie drückt und sich anstrengt, sie hat nur einen sehr begrenzten Einfluss auf die Geburt. Und dann kommen die Wehen wie aus dem Nichts und führen zur Geburt des Kindes, auch manchmal unter großen Schmerzen. Und dann hält die Frau ihr Kind in der Hand und sie freut sich unbändig über das Wunder, das Gott getan hat. Plötzlich ist alle Traurigkeit, alle Angst wie weggeblasen. Alle Not, die sie durchgemacht hat, sie denkt nicht mehr daran. Warum? Sie spürt unbändige Freude, weil sie ein Kind zur Welt gebracht hat. Sie spürt unglaubliche Freude, weil neues Leben entstanden ist. Alle Not und Traurigkeit vor der Geburt sind plötzlich nicht mehr wichtig. So macht es Jesus mit unserer Not und Traurigkeit, die wir durchmachen müssen. 2. Korinther 4, 17-18. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige, über alle Maßen wichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Nur der Aufblick zu Jesus und in den ewigen Himmel können uns helfen und trösten, wenn wir in Not sind. Verglichen mit der herrlichen Ewigkeit bei Jesus im Himmel ist alles auf dieser Erde zeitlich und leicht, sagt die Bibel. Und wer die ewige Herrlichkeit im Himmel sieht und für diese ewige Herrlichkeit lebt, kann die sichtbare Not und Traurigkeit seines Lebens ertragen und richtig einordnen. Davon spricht auch unser letzter Punkt. Bei Jesus wartet ewige, unvergängliche Freude. Johannes 16, 22. Ihr habt auch nun Traurigkeit, sagt Jesus seinen Jüngern. Aber ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Was ist das für eine Zusage an die Jünger, die Jesus verlieren? Ihr habt auch nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Ihr seid traurig, weil ich euch auf den Abschied vorbereitet habe. Ihr seid traurig, weil ich bald gehen werde. Und das verstehe ich auch. Aber eines ist ganz sicher, ich will euch wiedersehen. Mein Abschied ist nur ein Abschied auf Zeit. Kein Abschied für immer. Menschen, die zu Jesus gehören, werden sich immer wiedersehen. Menschen, die als Kinder Gottes sterben, sehen sich ganz sicher wieder in der himmlischen Heimat. Jeder Abschied am Grab eines Gläubigen ist nie ein Abschied für immer. Weil wir das wissen. Deshalb sind wir nicht traurig wie die Menschen ohne Jesus, die in die Hölle gehen, die keine Hoffnung haben. Jeder von uns kennt das. Warte schon mal an einem Grab bei einer Beerdigung von einem ungläubigen Menschen, wenn der, der geredet hat, nichts zu sagen hatte. Wir werden uns bei Jesus wiedersehen. Deshalb können wir uns freuen, auch im Angesicht großer Not und Traurigkeit. Wir wissen, das Beste kommt noch. Das Leben, wie die Bibel es beschreibt, im Licht der Herrlichkeit Gottes wartet auf uns. Ein Leben mit einer Freude, die uns keiner mehr nehmen kann und die nie vorbeigeht. Das findest du auf dieser Welt nirgends. Jesus hat damals den Jüngern und an uns auch heute versprochen, euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Wir leben in manchem Schmerz. Wir kennen auf dieser Erde Tränen, große Traurigkeit. Aber wir leben mit Jesus, der uns eine ewige Freude versprochen hat. Wir leben mit Jesus, der uns ans Ziel bringt. Wir sind sein Eigentum. Wir leben mit Jesus, der alle Macht der Finsternis und des Todes besiegt hat. Und dann sagt Jesus noch am Schluss unseres Predigttextes, Johannes 16, 23, und an demselbigen Tage werdet ihr mich nichts fragen. Jesus sagt den Jüngern, wenn wir uns in großer Freude wiedersehen, an demselbigen Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Denn die herrliche Gegenwart Jesu wird alle Fragen auf einen Schlag beantworten. Denn dann wird alle Not, aller Schmerz, alle Traurigkeit vorbei sein. Ein Hinweis auf den Himmel. Darauf freuen wir uns von ganzem Herzen. Keine Einbildung ist das, das ist eine Gewissheit. Denn im Himmel wird Gott, jetzt zitiere ich einige Sachen aus der Bibel, alle Tränen abwischen. Alles Böse, alle Not, alle Sünde, jede Krankheit und der Tod werden verschwunden sein. Keiner wird mehr hungern, keiner wird mehr dürsten. Wir werden von der Liebe Jesu, der in Offenbarung beschrieben wird als das Lamm Gottes, das auf dem Thron sitzt und alle unsere Schuld und Sünde bezahlt hat, so überwältigt sein, dass wir keine Fragen mehr haben werden. Und Jesus wird uns steht in der Offenbarung, zu den lebendigen Wasserbrunnen führen, die jeden Durst nach Leben stillen würden. Und es wird keine Nacht mehr geben, denn die Herrlichkeit Jesu wird heller leuchten wie das Licht der Sonne. Und Jesus wird für immer regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir werden bei unserem Herrn sein, alle Zeit, ergriffen von seiner Freude und Wonne, erfüllt von seiner Liebe. Und wir werden ihn anbeten mit einem Herz voller Dank. Wir werden ihm dienen, ihn verherrlichen. Die Worte, mit denen ich den Himmel versucht habe zu beschreiben, stammen aus Gottes Wort. Und trotzdem haben wir keine Ahnung, wie herrlich und wunderbar der Himmel sein wird. Nur Jesus verkehrt Traurigkeit in Freude. Wirklich, wirklich, wirklich so ist es. Schau dir die Welt an. Nur bei Jesus gilt, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Jesus wird denen, die leiden, mit seiner Freude begegnen. Das ist kein billiger Trost. Das ist die einzig wirkliche Hoffnung und Gewissheit in dieser von der Sünde zerstörten Welt, die wir haben können. Die Jünger Jesu haben das erlebt. So wird uns berichtet, wie Jesus ihnen nach dem Tod und seiner Auferstehung begegnet ist. Johannes 20,20. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Das hatte er ihnen doch versprochen. So wird es auch uns gehen, wenn wir in der himmlischen Heimat sind. Bei unserem Heiland, der unsere Schuld und Sünde bezahlt hat. Bei unserem Heiland, der uns liebt wie kein anderer. Dann werden wir uns freuen und unsere Freude wird niemand mehr von uns nehmen. In Jesu Namen. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir dich haben, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir danken dir, dass wir wissen, dass wir in die himmlische Heimat gehen. Und auch wenn in dieser Welt manches ist, was wir nicht verstehen, eines wissen wir, du lebst und regierst und du hast uns Wohnungen bereitet. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, dass viele Menschen verstehen und begreifen, dass sie dich brauchen, dass sie Buße tun und dich annehmen und ihren Stolz begraben. In Jesu Namen. Amen.